Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es Wald aktuell und ich bin trotzdem draußen im Garten bei schönstem Sonnenschein. Und warum ist der Sonnenschein so schön? Eine Zeit lang habe ich immer gedacht, Mensch, Trockenheit und so weiter. Es hat hier aber ziemlich viel geregnet. Das waren diese Regenfälle. Vielleicht erinnert ihr euch vor ein paar Wochen, es ist ja durch die Nachrichten gegeistert, dass so ein großes Regengebiet im Nordwesten Deutschlands ordentlich abgeladen hat, in Luxemburg, überall, aber hier bei uns zum Glück nicht so sehr viel, sondern es waren nur, in Anführungszeichen, 37 Liter pro Quadratmeter. Das ist ja schon eine ganze Menge, aber es ist halt nicht zu viel, ne? Und ganz im Gegenteil, der Wald konnte nochmal richtig auftanken. Das war für den Wald übrigens nicht zu spät. Ja, viele Leute denken, ja, die Blätter fallen ja teilweise schon, ja. Das war übrigens Trockenstress. Wenn die Blätter schon im August fallen, das ist kein Herbst, auch September noch nicht. Aber die allermeisten Bäume stehen jetzt ja hier bei uns im Garten, haben noch schön viele grüne Blätter. Die alte Birke, da habe ich auch schon ein paar Mal von berichtet, die ist schon über 90 Jahre alt, die hat schon so zwei Drittel verloren. Also das war schon nicht so doll. Aber immerhin ein Drittel hat sie noch. Ich gucke mal gerade. Ja, die spielen hier im Wind, im blauen Himmel. Das ist echt eine riesen, riesen Birke. Und die grünen Blätter, die jetzt noch dran sind, die können zusammen mit dem Wasser, was jetzt ja Gott sei Dank wieder im Boden ist, nochmal einen Schub Zucker liefern für den kommenden Winter. Also, das nur mal so als Zwischenbericht. Die Vegetation atmet auf. Übrigens merkt ihr das auch, falls ihr einen Garten habt, dass das Gras jetzt weiter wächst auf einmal, macht das wieder einen Satz nach vorne. Also es ist noch nicht zu spät gewesen, ne? Sondern es war eine sehr lange Pause und hinten raus schon ein bisschen lang Richtung Herbst, aber doch noch rechtzeitig die Kurve gekriegt, das Wetter. Hier bei uns speziell. Heute geht es aber um was ganz anderes, nämlich um das Thema Bäume pflanzen. Das hatten wir hier zwar schon mal, aber heute gibt es andere Schwerpunkte. Und wir fangen mal mit einem an, der immer wieder aufschlägt. Das ist das Thema Kompensationsprojekte mit Bäumepflanzen. Das ploppt überall auf im Internet und ich werde jedes Mal ein bisschen sauer, weil bei den allermeisten dieser Angebote sind die Sachen nicht ganz sauber. Ich sage mal ein Beispiel, was mir jetzt gerade wieder vor die Füße gefallen ist von einer Firma, die sich damit rühmt, Naturschutz zu machen. Und auch schon einige namhafte Firmen auf ihrer Seite aufführen kann. In Klammern, diese Firmen können das halt in der Regel nicht so gut selber prüfen. Und was wird da gemacht? Dort werden zumindest ausweislich der Fotos Kahlschläge aufgeforstet. Auf Kahlschlägen hat, wie der Name sagt, jemand etwas kahlgeschlagen. Das können Buchen sein, das können Fichten sein. Das können Fichten sein, die vom Borkenkäfer befallen waren. Aber diese Bäume, wenn man sie stehen lässt, werfen Schatten, halten den Boden feucht. Es gibt Biomasse, Humus und der neue Wald startet in aller Regel von ganz alleine ganz hervorragend durch. Wenn man Forstwirtschaft betreiben möchte und sagt, das, was da jetzt von selber kommt, von Natur aus, also Birken, Pappeln, aber dann auch Buchen, Eichen und so weiter, die will ich nicht. Ich will stattdessen Douglasien und Lärchen und Baumhase, ist ja auch so eine neue Modebaumart oder was auch immer, dann kann man das tun, aber dann ist es ja kein Naturschutz. Ne? Das ist eine Plantage mit nicht heimischen Baumarten. Auf jeden Fall, wenn man dann diese abgestorbenen oder auch lebendigen Fichten oder auch schöne Buchen abholzt und hat dann so einen Kahlschlag und forstet den wieder auf, dann erfüllt man nur die Erfordernisse des Gesetzes, denn dazu ist man verpflichtet, nach einem Kahlschlag das wieder zu bewalden. Entweder lässt man es von selber geschehen oder man pflanzt eben. Also wenn man jetzt solche solchen Firmen Geld gibt, damit sie vermeintlich Naturschutz betreiben, indem sie solche Flächen wieder aufforsten, dann muss man sagen, da passiert nicht zusätzlich. Also das muss sowieso wieder Wald werden per Gesetz. Und wenn man dafür bezahlt, kriegt man nicht mehr Wald, weil diese Fläche muss Wald bleiben. Und in aller Regel, zumindest im Privatbereich, bekommt man dafür auch saftige Zuschüsse, sodass Spendengelder da doppelt schlecht aufgehoben sind bei solchen Projekten. Meine Meinung. Ne? Kann eine andere Meinung sein. Ich halte das nicht für besonders gut, Geld für Sachen einzufordern, für die es eh staatliche Zuschüsse gibt. Und wenn man Naturschutz betreiben möchte mit Aufforstungsprojekten, dann verbieten sich meiner Meinung nach Baumarten wie zum Beispiel Douglasie. Douglasie ist im Winter ökologisch gesehen praktisch tot. Also unsere heimische Vogelwelt zum Beispiel findet da kaum etwas, weil Insekten Douglasien zum Überwintern nicht mögen. Und unser kleines Wintergoldhähnchen zum Beispiel, naja, unsere kleinste heimische Vogelart, die findet da nichts. Also das ist ja auch eine nicht heimische Baumart, das schmeckt halt unseren Insekten nicht und die finden es auch nicht so kuschelig anscheinend. Die mögen das nicht. Und unter Douglasie bildet sich auch kaum neues Grundwasser, ist mit die schlechteste Baumart überhaupt in Bezug auf Grundwasserneubildung. Ist ja auch eines der großen Probleme in Deutschland. Also lange Rede, kurzer Sinn. Solche Aufforstungsprojekte würde ich auf gar keinen Fall unterstützen. Schaut mal auf die Homepages von solchen Firmen. Wenn da Fotos auftauchen von Flächen, ne, die posten sowas ja auch noch im Internet, interessanterweise. Und da sind Baumstämme zu erkennen, Baumstümpfe, die ein bisschen schief liegen oder wie auch immer. Man sieht im Hintergrund immer einen geschlossenen Waldbestand oder Baumstümpfe. Und dann weiß man, okay, dort werden Waldflächen aufgeforstet und dann sollten bei euch alle Alarmlampen angehen. Gut, also das mal zum Thema, es ist Herbst und ich beteilige mich entweder finanziell oder auch praktisch an Aufforstungsprojekten, übrigens alternativ auch gerne genommen Waldumbauprojekten. Da geht es ja um eine Umformung von Plantagen und die Anlage von neuen Plantagen. Also überall dort würde ich schön die Finger rauslassen. Also das mal so als Start in den Herbst. Das bitte nicht. Sinnvoll ist es, wenn man Ackerflächen aufforstet oder Wiesen. Da kann man mal eine Initialzündung starten für Wald. Das wird kein Wald, das ist ja genauso eine Plantage. Wäre ja komisch, wenn das Argument da nicht gilt. Aber ich kriege sehr schnell ein Waldklima und die nachfolgenden Bäume, die sich von selber ansamen, durch Wind, durch Vogeltransport, die wachsen dann unter diesen Plantagenbäumen eben besonders gut nach und auch schnell. Also man kann den neuen Wald durch Pflanzung etwas beschleunigen. Auf Kahlschlägen, wie gesagt, nicht, weil die hätte man gar nicht kahlschlagen müssen. Die toten Fichten erfüllen nämlich dieselbe Funktion wie eine Pflanzung auf dem Acker. Also dort hat jemand absichtlich etwas weggenommen, die Situation so verschlechtert, dass er oder sie jetzt möglicherweise wieder aufforsten muss. Aber wie gesagt, das ist ja fast schon vorsätzlich, sowas herbeizuführen. Ja, ist es vorsätzlich? Na, ich bin kein Jurist. Doch, ich würde schon mal sagen, ja. Ne? Also wenn man sagt, ich hack die Bäume ab, dann macht man das extra. Und dann hat man diese Situation, die man eigentlich gar nicht haben möchte. Gut, also das haken wir mal ab. Bitte nicht. Kann ich zumindest nur heftig abraten. Aber wie sieht es denn sonst aus? Es wird ja so gerne gepflanzt und wir sind ja jetzt hier im Forsthausgarten. Das Wetter ist wirklich total schön. Schade, dass ich euch das nicht mal rüberschicken kann. Richtig warme Frühherbstsonne. Also es ist ja, und die Vegetation atmet durch diese Regenfälle so auf, das kann man richtig spüren. Toll. Ja, wir haben ja hier auch schon gepflanzt. Was kann man denn beim Pflanzen alles richtig oder falsch machen? Gerade so im städtischen Schrägstrich Gartenbereich, wo das jetzt wieder überall losgeht. Fangen wir mal an mit der Baumgröße. Je größer der Baum, desto riskanter ist es für ihn, wenn er versetzt wird. Und versetzt werden alle Bäume, denn die werden ja erstmal in der Baumschule gesät, bilden schön ihre Würzelchen. Und gibt es schöne Bilder in einem Wurzelatlas, könnt ihr mal im Internet recherchieren, Wurzelatlas, wenn ihr das Stichwort eingibt und dann auf Bilder klickt. Schon ein 60 cm hohes Bäumchen kann Wurzeln bis 5 Meter Durchmesser haben. 5 Meter. Und jetzt überlegt mal, was so im Garten gepflanzt wird, wenn ihr so in eine Baumschule geht oder Gartencenter. wenn ich heute einen Apfelbaum pflanzen oder irgendein anderes Bäumchen, dann sind die in der Regel ja noch größer. Also wer will schon so ein kleines Steckending pflanzen? Meistens sind die ja größer. Also ein Apfelbaum zum Beispiel typischerweise schon 2 Meter hoch oder sogar noch höher. Da weiß man, das Wurzelsystem muss radikal beschnitten worden sein in der Baumschule, damit man das Ding überhaupt ausheben kann. Und weil es so radikal beschnitten ist und so ein Restwürzelchen gar nicht mehr diesen ursprünglichen Baum versorgen kann, beschneidet man auch die Krone radikal. Es ist wirklich oben und unten radikal zusammengestutzt, das arme Bäumchen. Und man hat quasi einen Besenstiel mit ein bisschen Wurzeln und ein paar Zweigen dran, weil man es halt gerne groß möchte. Ich kann das durchaus verstehen. Aber logischerweise wachsen solche Bäume eben nicht gut an. Und die muss man dann schon ein paar Jahre lang gießen. Also jedes Mal, wenn es trocken wird im Sommer, weil die Wurzeln ja nicht besonders ausgebreitet sind, gießen. Bis sich da wieder ein vernünftiges Wurzelsystem gebildet hat, das kann schon so 4-5 Jahre dauern, je nachdem. Und es passiert noch was ganz anderes. Gepflanzte Bäume, die beschnittene Wurzeln hatten, wurzeln grundsätzlich nicht mehr so tief. Man weiß nicht warum, aber die können sich dadurch keine tieferen Bodenschichten erschließen bei Trockenheit. Das heißt, die Dürreempfindlichkeit bei solchen Bäumen, die bleibt zeitlebens. Wenn es trocken wird, trocken heißer Sommer, trocknen ja die oberen Bodenschichten zuerst aus. Das ist übrigens einer der ganz, ganz vielen Gründe, warum intakte alte Wälder grundsätzlich mit Dürre nicht so viel Probleme haben, weil die Bäume dort halt tief wurzeln. Übrigens nicht unter dem Baum, man denkt immer, aha, es gibt diese berühmten Pfahlwurzler, die es ja gar nicht gibt. Flachwurzler, Herzwurzler, nein, Bäume haben grundsätzlich ein sehr ähnliches Wurzelsystem. Direkt unter dem Stamm wird das in der Regel abgebaut bei älteren Bäumen und die streichen weit aus und senken sich dann in tiefere Schichten ab. Ich glaube, der Durchschnitt der Bodendicke in Deutschland, der liegt so bei 1,80, so ungefähr. Also bei uns in der Eifel, ja, dort, wo Landwirtschaft mal betrieben wurde, zum Beispiel hier bei uns im Garten, da hat man früher Landwirtschaft betrieben, da haben wir auch mal so ein altes Vieheisen gefunden. Also man hat ja früher Kühe auch beschlagen zum Pflügen. Und ja, hier ist der Boden 1 Meter dick. Aber egal, dann ist er eben nur 1 Meter dick und so tief wurzeln die Bäume dann. Außer sie wurden schwerst beschnitten, wie so typisch in der Baumschule. Und dann gehen sie eben, ja, vielleicht noch, weiß ich nicht, 30, 40 Zentimeter tief. Aber das ist dann halt im Sommer dann schon ein bisschen riskant. Und je größer die Bäume, desto radikaler ist sozusagen die Geschichte. Deswegen, wenn ihr euch ein bisschen gedulden könnt und 2-3 Jahre länger warten könnt, bis der Baum die Größe hat, lasst ihn doch anstatt in der Baumschule im Garten größer werden. Und wenn ihr ganz, ganz viel Geduld habt, dann lasst den Baum aus einem Samen wachsen. Dann kriegt ihr ein ungestörtes Wurzelsystem. Und damit kommen wir zum nächsten Fall, der mich auch häufig erreicht in der E-Mail-Post von euch. Das ist die Sache, ich habe ein Bäumchen in einem Töpfchen gezogen. Finde ich auch immer ganz niedlich. Also man hat eine Eichel oder Buchecke oder irgendwas genommen, zieht in einem Topf nach und dann tauchen mehrere Fragen auf. Die erste ist, ich habe gar keinen Garten. Wo bringe ich denn das Ding jetzt hin? Kann ich das nicht einfach irgendwo aussetzen? Sagen wir mal so, erlaubt ist das nicht, weil es gibt keine Fläche, die keinem gehört in Deutschland. Staat, Kommune, Kirche, privat, also irgendeinem gehört es immer. Und da kann ich einfach sagen, da pflanze ich mal meine Top-Pflanzen rein. Sondern da muss ich schon fragen. Jetzt ist das natürlich kein Schwerverbrechen, wenn man irgendwo, sagen wir mal, wenigstens eine heimische Baumart, also bei fremden Baumarten ist schon eher ein bisschen kritisch zu sehen, aber selbst da muss man sagen, hey, unser ganzer Wald ist durchsetzt mit fremden Baumarten. Der größte Teil des deutschen Waldes ist aus dort nicht heimischen Baumarten zusammengesetzt. Also Fichte, Kiefer, Douglasie, Lärche und was nicht. Sonst noch alles. Und dann ist es auch egal, wenn da noch einer mit seinem Töpfchen was dazu pflanzt. Aber offiziell erlaubt ist es nicht. Also die Frage taucht häufig auf, wo wilder ich denn mein Topfbäumchen aus? Und jetzt könnte man natürlich auch sagen, dann pflanze es doch im eigenen Garten. Und dazu gehen wir mal hier, nehme ich euch mal mit zu unserem Nussbaum. So, hier stehe ich vor dem schönen Nussbaum. Jetzt muss ich mal überlegen, wie lange steht der denn schon hier? Ich guck mal gerade, hat der überhaupt Nüsse dran? Ah ja, hat tatsächlich welche. Oh, nicht viel. Warte mal. Eine sehe ich. Oh, ich sehe zwei. Drei. Ah ja, es sind doch ein paar. So, also dieser Nussbaum ist groß. Ja, wie groß ist der? Ich schätze mal gerade, ich würde mal sagen 4 Meter, 4,5 Meter. Und der steht hier schon seit ungefähr 15 Jahren. 4,5 Meter, 15 Jahre. Das ist für einen Nussbaum erbärmlich wenig. Normalerweise, wir haben in der Waldakademie auch einen Nussbaum, den hat ein Eichhörnchen gepflanzt aus einer Nuss. Die ist da vor Ort und Stelle, ja, hat es halt verbuddelt. Der wächst jedes Jahr so 80 Zentimeter. Das heißt, für den Nussbaum, vor dem ich jetzt hier stehe, der müsste mindestens doppelt so groß sein. Noch eher noch mehr. Müsste eigentlich schon über 10 Meter hoch sein, ist aber nur 4,5. Also der mickert so vor sich hin. So in den letzten Jahren geht so einigermaßen, wächst er ein ganz, ganz, ganz klein bisschen schneller. Also Nussbäume können irre schnell wachsen. Ne? Also wenn ihr sowas für einen Garten möchtet, ich finde Nussbäume eigentlich immer ganz schön. Ist natürlich auch nicht heimisch, aber im Garten bin ich da nicht so puristisch. Also dann dürfte man keine Gartenpflanzen haben. Also ich stehe übrigens hier auch, kommt direkt das nächste Brennnesselgebüsch hier. Unser Garten ist eine wilde Mischung aus Natur und Kultur. Ein schönes Miteinander geben und nehmen. Hier direkt steht eine wilde Hainbuche. Weiß gar nicht, also die hat auch keiner gepflanzt, wie gesagt. Tja, pff, die wächst ja neben einer Kiefer, die schon so um die 200 Jahre alt ist, die umschlungen wird von einer Vogelbeere, die sich bis fast in die Krone hochgearbeitet hat. Also sie ist fast so groß wie eine 200-jährige Kiefer und könnte allein aber gar nicht stehen. Die hat sich so um die Kiefer rumgebogen. Aber gut, ich schweife ab. Hier steht eine Walnuss und ich bin nicht so puristisch. So, diese Walnuss haben mir meine Eltern geschenkt. Und zwar, ja, jetzt gehen wir mal so ein bisschen ins Familieneingemachte. Die hatten irgendeinen Gutschein zur goldenen Hochzeit bekommen und der war noch übrig. Und da haben sie gedacht, Mensch, der Peter, der kann auch noch einen Nussbaum brauchen. Weil Nüsse finde ich lecker. Ne? Und mein Vater, der hatte, als ich, boah, wie alt war ich denn da? 6 oder so, einen Nussbaum gepflanzt. Bei denen im Hausgarten. Und dieser Nussbaum ist halt riesen, riesen, riesengroß. Meine Eltern haben wirklich einen großen Garten und der nimmt ungefähr die Hälfte davon ein. So die Krone. Das ist unfassbar, so ein Riesenvieh geworden ist. Und da haben die gedacht, Mensch, der Peter, der mag doch sowas. Da bringen wir dem mal so einen Nussbaum mit. Und dann haben sie gedacht, wie so viele Leute, wo kriege ich denn am meisten für mein Geld? Und war dann in so einem Gartencenter und da stand dieser Nussbaum, vor dem ich jetzt hier stehe, in einem sehr kleinen Topf. Also als sie den mir geschenkt haben, war der ja auch bestimmt schon 2 Meter hoch. Also der ist in 15 Jahren 2,5 Meter gewachsen. Und der Grund ist relativ einfach. Der war in einem Topf und der Topf war echt klein. Ich würde mal sagen, der hat einen Durchmesser von 30 Zentimetern. Also es war kleiner als ein Wassereimer. Bei einem 2 Meter hohen Baum, also wie die das Gartencenter das oder die Baumschule das geschafft hat, den überhaupt da drin zu halten, dass der nicht trocknet, ja ruckzuck aus. Das ist schon ein kleines Wunder. Also, und der hat da sehr lange drin gestanden, es war nämlich ein Ladenhüter. Und deswegen war der auch relativ preiswert und deswegen ging das auch mit diesem Restbetrag. Wir schenken uns zu Geburtstag nicht so viel. Gut, auf jeden Fall ist dieser Baum hier bei mir gelandet und wir haben ihn in den Garten gepflanzt. Klar, logischerweise, geschenkt von meinen Eltern. Und der hat sich hier so schwer getan und der tut sich immer noch schwer. Was will ich damit sagen? Der Punkt ist, diese überhaupt Pflanzen in Töpfen, denen wird schwindelig mit ihren Wurzeln. Nämlich immer im Kreis. Und wenn man sich die ganze Zeit im Kreis dreht, dann kriegt man einen Drehwurm und den werden Bäume nicht mehr los. Übrigens, alle Pflanzen werden den nicht mehr los. Das sieht man schön, wenn ihr jetzt im Herbst eure Blumenbeete fertig macht für den Winter oder eure Balkonkästen, was auch immer. Und ihr zieht die Pflanzen, falls ihr das gemacht habt, die ihr im Frühjahr gekauft habt, die so einjährig sind, die keinen Frost vertragen, die so Petunien und keine Ahnung, was da alles so ist, oder Tagetes oder ne, was man halt so hat in solchen Kästen, die zieht ihr dann raus und häufig kriegt man die in Topfform rausgezogen aus dem Boden. Also die Wurzeln im Topf, ne, die wachsen ja schön an den Wänden lang. Das ist dieser Drehwurm. Besiedeln das alles. Weiter kommen sie ja nicht, sind ja quasi gefangen. Und wenn man die in die Erde setzt, kommen die da nicht mehr raus. Dann bleiben die in dieser Form. Natürlich gehen da auch links und rechts noch ein paar andere Wurzeln raus, aber das Gros der Wurzeln bleibt in dieser Topfform. Und so kriegt man das im Herbst auch wieder rausgezogen. Und so ist das garantiert hier auch bei diesem Nussbaum. Ein Großteil der Wurzeln ist nach wie vor in einem relativ geringen Umkreis um den Stamm. Da gehen sicher auch jetzt schon meterweit andere Wurzeln raus, aber eben nur ganz verhalten. Warum genau das so ist, das weiß man alles nicht, aber es ist so. Deswegen mein dringender Rat, wenn es geht, keine Topfbäumchen. Also das ist, die haben es einfach schwerer. Also wir haben so ein paar so Exemplare hier im Garten. Ja, weil ich habe liebe Menschen, auch eine sehr liebe Familie. Und diese Familie verschenkt ab und zu gerne mal ein Bäumchen. Und das hat für mich einfach Erinnerungswert. Ne? Ich gehe dann hier durch den Garten und freue mich auch an diesen Bäumen. Ich habe, stimmt, auch von meinen Eltern, haben meine Frau und ich zum Einzug, das war 1991, einen Apfelbaum geschenkt bekommen. Da war der Stand auch, dort auch nicht so ganz optimal, musst du dazu sagen. Und der ist seitdem wirklich kaum gewachsen. Also ich glaube, einen Meter oder so. In, ja, 1991, das sind dann 34 Jahre her. Also unfassbar. Also diese ganzen Wurzelschneide, Verstümmel im Kreiswachsgeschichten tun den Bäumen nicht gut. Also im Topf ist, glaube ich, noch schlechter als im Ballen oder Wurzelnackt. Weil da zumindest dieser Drehtrieb nicht ist. Aber gut, man ist ja ungeduldig als Mensch und will das eben nicht aus Samen ziehen. Die würden das ja innerhalb kürzester Zeit übertreffen, das Wachstum von Bäumen, die man pflanzt oder in Töpfen. Also die Wurzel nackt oder im Ballen oder in Töpfen anreisen in den Garten. Einer aus Samen, der ist... Also klar, die ersten ein, zwei Jahre brauchen ein bisschen länger. Ne? Und wenn die dann abziehen, dann überholen die... Die gepflanzten Bäume, egal ob die einen Meter oder zwei groß sind, wirklich innerhalb spätestens 3-4 Jahre sind, setzen sie sich drüber und tschüss, haben sie überholt. Ne? Und sind dann zeitlebens besser. Aber nochmal, man ist ungeduldig, man will den Garten fertig gestalten. Und gepflanzte Bäume haben den Vorteil, dass man die beim Rasenmähen halt sieht, weil sie halt schon größer sind. Und so ein Sämling, solche Geschichten erreichen mich auch ständig, da fährt dann halt mal der liebe Ehegatte, die Ehegattin mit dem Rasenmäher drüber und zack, ne, gibt es schon wieder Ärger, weil der Baum weg ist. Also es hat schon auch Vorteile, Bäume zu pflanzen, aber sie kämpfen dann halt zeitlebens mit diesen Verletzungen, weil, ihr wisst ja, in den Wurzelspitzen ist das Pflanzenhirn. Und wenn man das beschädigt, genau wie bei uns Menschen auch, ist das ungesund, ne, und lässt sich nicht vollständig reparieren. Okay, es ist die Frage, also wenn man es dann so hat, reißt die Wurzel nicht auseinander, beschneidet die Wurzel nicht noch. Man kriegt ganz oft zu hören, ja, muss schon ordentlich abschneiden, das regt das Neuwachstum an. Nein, bitte nicht. Hebt das Loch einfach tief genug aus, damit das reinpasst, was ihr da an Wurzeln habt. Die sind ja schon ramponiert. Also je mehr man abschneidet, desto schlechter wird's. Ne? So kann man es eigentlich zusammenfassen. Ich weiß, früher bei unserem Forststudium, wir haben so ein Praktikum vorgeschaltet gehabt, da kam dann die Pflanzen, die kommen ja so gebündelt von der Baumschule, also nicht, also jetzt für den Wald. Ne? Im Wald ist das Massenware. Es ist ja auch eine Massenbaumhaltung und so, das ist genau wie Ferkelzucht für die Massentierhaltung. Da gibt es halt auch Bäume, die kommen dann in Bündeln, a 25 Stück. Das, so sind die fest zusammengebündelt. So ein Bündel ist vielleicht armdick und da sind also 25 Bäumchen drin. Die sind dann so, weiß ich nicht, 40, 50 Zentimeter hoch. Und dann gucken die ganzen Wurzeln, ne? Die sind dann auch alles schön zusammengebündelt. Und alles, was da übersteht, das hat man früher, ne? Ich weiß nicht, ob man es immer noch so macht, auf einen Hackklotz gelegt. Und alles, was übersteht, abgehackt. Tack, 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 im Bündel. Also einfach radikal mal ein bisschen kürzer gemacht, damit ja nichts übersteht. Und dann kriegt man es besser in das Pflanzloch gestopft. Im Garten, also draußen im Wald, wird ja ein Makort gepflanzt. Und das ist teilweise echt brutal für die Bäume, ne? Ja, einen Spalt aufgemacht, reingestopft, ein bisschen angezogen, dass die Wurzeln schön in derselben Ausrichtung sitzen wie im Boden. Also nicht umgeklappt. Wurzeln soll man auf gar keinen Fall umklappen. So, dann wird dahinter ein Schlussstich gemacht. Also man hat so einen Spalt, den macht man mit so einer Pflanzhacke auf. Ne, hebelt man so auf, so einen Spalt im Boden, Bäumchen eingeschwungen, so ein bisschen hochgezogen, dass die Wurzeln wieder richtig sind, senkrecht. Und dann wird hinter diesem Spalt ein weiterer gesetzt und man drückt den Spalt, wo das Bäumchen ist, damit zu. Das ist jetzt ein ganz einfaches Verfahren. Ist natürlich für die Wurzeln, die werden quasi Hirn gequetscht. Schöner ist es, man gräbt ein Loch, ne, das kann man im Garten machen, setzt das Bäumchen rein, bröselt schön die Erde drumherum, schlemmt das mit Wasser ein, weil es entstehen immer kleine Hohlräume und Luft vertragen die Wurzeln überhaupt nicht. Also auch wenn ihr die Bäumchen dann im Garten liegen lasst, bitte nicht länger als maximal 10 Minuten unbedeckt liegen lassen. Also dann lieber in eine kleine Plastiktüte oder irgendwas einschlagen, dass sie nicht austrocknen können, weil nach 10 Minuten können schon irreparable Schäden auftreten. Ne? Ist ja so ähnlich wie bei uns. Also wenn einer unseren Kopf aufklappen würde und mal 10 Minuten durchlüften, und nicht so gesund. Ne? Und Wurzeln sind super empfindlich. Also Wurzeln hassen regelrecht Licht. Sind übrigens 20 Mal lichtempfindlicher als das menschliche Auge. Und bei der Uni Bonn habe ich das mal gesehen, da gab es so einen schönen Versuch mit Mais-Sämlingen. Da hat man so ein beleuchtetes Kästchen gemacht. Also Mais-Sämlinge angezogen in so Röhrchen, ne? Wie sich das gehört, waren die natürlich schön dunkel und so weiter, die Wurzeln. Und dann hat man die aber in ein Kästchen gesteckt, was voll und grell beleuchtet war und an eine Seite von dem Kästchen einen schwarzen Fleck an die Wand befestigt oder gemalt. Und die Wurzeln wachsen volle Pull auf diesen schwarzen Fleck zu, weil die denken, da ist es dunkel, schnell, schnell dahin, ne? Dass wir aus dem Licht rauskommen. Ein sehr brutaler Versuch, aber der schön zeigte, dass das ganz, ganz großer Stress ist für Wurzeln, überhaupt Licht zu sehen. Und die können das sehen. Also auch diese Mechanismen hat man entschlüsselt. Uni Tübingen 1997 sind sehr, sehr ähnliche Prozesse wie bei uns in der Netzhaut. Also so, als wenn ihr in die Sonne gucken müsst. Das nach 10 Minuten seid ihr blind. Keine Ahnung, ob Wurzeln auch blind werden können. Dazu kenne ich keine Studie. Aber ihr seht schon, ich schweife schon wieder ab. Nicht länger als 10 Minuten, dann können irreparable Schäden auftreten. Also deswegen am besten einschlagen in der Tüte, natürlich keine transparente, dass sie auch schön feucht bleiben, nicht austrocknen und dann möglichst schnell in den Boden damit. So, und dann schön einkrümeln, einschlemmen, weil es entstehen, wie gesagt, kleine Lufträume. Also wenn man das einfach oben drüber schüttet, die Erde, ne, und so Wurzeln, das sind ja wie kleine Zweige, da kann immer mal Stellen sein, wo keine Erde reinrutscht. Deswegen gießt man das ordentlich mit Wasser ein. Man schlemmt das regelrecht ein, dass sich das zusetzt überall. Und dann füllt man noch ein bisschen Erde nach und so weiter und so fort. Ne? Und dann drückt man das nochmal schön an, ne, dass es auch nicht zu locker ist. Das Bäumchen hat ja sonst überhaupt keinen Halt. Wenn alle Stricke reißen, kommt noch ein Pfahl daneben. Man bindet es auch an, ne, weil es ja doch Jahre braucht, damit das überhaupt wieder stabil wird. Okay, das Bäumchen ist nun im Boden. Und jetzt gehen wir wieder einen Schritt zurück. Wir haben noch gar nicht gesagt, was für ein Bäumchen. Okay, also für den Garten, für den Hausbereich ist natürlich immer schön, man hat noch mehr davon im Sinne von Obst oder Nüssen oder sonst irgendwas. Und wenn das keine Rolle spielt, dann würde ich mal in Richtung Allergene schauen. Also Birke zum Beispiel ist ganz schlecht, reagieren viele Leute allergisch drauf. Birke hat ein großes Allergiepotenzial. Da würde man eher was anderes nehmen, vielleicht was, wo Vögel dran Spaß haben. Ne? Elsbeere, Vogelbeere, sowas. Und wenn das keine Rolle spielt, dann auch Hainbuche, Feldahorn, also auch Baumarten, die mit städtischem Klima, das haben wir übrigens punktuell sogar hier im Forsthausgarten, logischerweise, weil hier ist jetzt, wir haben auch Grasflächen, die heizen sich im Sommer viel stärker auf als Wald. Und damit muss ein Baum parat kommen können, ne? Dass er auch mal temporäre Trockenheit aushält, zeitweise mal ein bisschen Hitze, das soll er dann schon aushalten können. Also wir haben hier bei uns, dazu hatte ich auch schon mal eine Folge gemacht, über 20 verschiedene Baumarten stehen. Deswegen kann ich das ganz gut abschätzen, wie sich hier bei uns die Bäume so schlagen, ne? Und da kann ich nur sagen, ja, also die älteren Bäume sehen insgesamt gut aus und speziell die heimischen. Also wir haben auch ein paar Douglasien. Ich gucke gerade auf eine, die sieht echt sehr räudig aus. Die halten das halt mit dem Klimawandel auch nicht so gut aus, selbst in einer Höhenlage von fast 500 Metern nicht. Aber gut, wir hatten jetzt schon mal ein paar Baumarten genannt. Dann gerade auch wieder gehabt so eine Anfrage, wie nah ans Haus? Ja, das ist eine gute Frage. Weil so Thema, der Baum wächst und die Wurzeln, die wachsen an das Mauerwerk und machen mein Haus kaputt. Nein. Wenn das Haus richtig abgedichtet ist, passiert das nicht. Also nach allem, was man, / ich weiß zu dem Thema, haben wir auch übrigens selber schon bei uns gehabt, in gut abgedichtete, und das muss ja so sein, Fundamente, Kellerräume und so weiter, dringen Baumwurzeln nicht ein. Gut abgedichtet sollten sie sein, sonst wird der Keller eben feucht. Also wenn ihr einen feuchten Keller habt, der ist und die Wände sind undicht, klar, da können Wurzeln auch in die Mauern eindringen. Ich persönlich kenne jetzt keine Fälle, wo das Mauerwerk echt kaputt gegangen ist, aber das gibt's sicher. Also unser Mauerwerk im Forsthauskeller ist nicht gut abgedichtet. Das ist Bruchstein. Früher sollten die Keller ja sogar ein bisschen feucht sein, um Kartoffeln zum Beispiel zu lagern und so. Ne? Die mögen ja gar keine trockene Luft. Wir hatten daneben eine Douglasie stehen, so 3 Meter daneben. Ja, wir haben auch Buchen, Eichen, sonst was, aber eine dicke Douglasie stand daneben, 3 Meter neben dem Haus. Die ist mit den Wurzeln nicht in das Forsthausmauerwerk gewachsen. Aber sie hat unsere Eingangsplatten, es war so betoniert von irgendeinem Vorgänger, kaputt gebrochen, weil Bäume, Baumwurzeln ja wie Stämme auch Jahresringe anlegen, immer dicker werden, immer dicker, dicker, dicker und dadurch Material aus der Umgebung verdrängen oder zum Platzen bringen, wie zum Beispiel diese Betonplatte. Wir haben diese Douglasie fällen lassen aus einem ganz anderen Grund. Die wurde halt immer größer und Douglasien sind wintergrün und sind in Winterstürmen eben anfälliger als Buchen oder Eichen. Und die hing mit ihren Zweigen eben über das Forsthaus drüber und da war das Kinderzimmer. Und ja, das möchte man dann nicht, dass nach einem Sturm irgendwann dieser Baum im Kinderzimmer liegt. Und deswegen haben wir halt fällen lassen. Aber von der Nähe zum Haus her, ja, also ich würde aus 2 Gründen ein bisschen Abstand halten, ein bisschen mehr als 3 Meter. Also ich kenne jetzt keine absolute Zahl. Ich überlege gerade, die Birke, die steht, warte mal, wir gehen mal hin. Ich stehe nämlich jetzt gerade, wir haben, hatte ich glaube ich schon mal gesagt, 5000 Quadratmeter Grundstück. Das ist hier übrigens, wenn ihr denkt, da muss man jetzt größer sein, um so ein großes Grundstück sich leisten zu können. Hier auf dem Land wird das teilweise anders eingewertet. Also unser Baumbestand gilt als Wald und der Teil war sehr preiswert. Also der wird dann nicht mit Baugrundstückspreisen bewertet, sondern mit Waldpreisen. Aber letztendlich ist es natürlich trotzdem das Hausgrundstück. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt bin ich bei der Birke. Man hört jetzt auch hier die nähere Straße, ne? Die Birke steht 7 Meter. Das sind ziemlich genau 7 Meter vom Haus weg. Das finde ich zum Beispiel schon eine gute Entfernung. Da passiert gar nichts, was wir hier erkennen können. Was auch schön ist, ohne dass sie gestutzt worden wäre, gehen keine Zweige an das Dach. Also die unteren Zweige sind tiefer als der Giebel und oben guckt ihr natürlich locker 10 Meter drüber, über das Haus. Und die unteren grünen Zweige, die sind, das sind ja dann immer die ältesten, die unteren Zweige beim Baum, ne? Zumindest die dicken unteren Kronzweige, weil die sind, ne, da war der Baum, sag mal, ich gucke gerade, das sind jetzt so sagen wir mal 8 Meter hoch, da kommen die ersten dickeren unteren Kronzweige. Und seit dem Zeitpunkt haben die ja schon Zeit gehabt zu wachsen, während die oberen Kronzweige einen Zeitverzug von 50 Jahren haben. Ne? Der braucht dann eben nochmal 50 Jahre, um die letzten, sagen wir, 5 oder 10 Meter oben drauf zu setzen. Diese Äste sind jünger als die unteren Kronäste. Und die unteren Kronäste ragen trotzdem nicht bis an den Hausgiebel ran, beschädigen da also nichts. So, also das hier bei uns, in unserem Fall diese Birke, 7 Meter Abstand, das passt zum Beispiel ganz super. Die Wurzeln können sehr viel größer werden von einem Baum. Ne? Die Wurzeln können auch bei großen Gartenbäumen locker 20 Meter rausstreichen. Aber das sind dann eben nicht diese Hauptwurzeln, die so dick werden. Das sind dann Feinwurzeln, die tun in aller Regel nichts. Und selbst unser nicht nach neuesten Kriterien abgedichteter Keller ist von Wurzeln bisher nicht erkennbar geschädigt worden. Und wenn er sauber abgedichtet ist, das sollte es eben sein in modernen Häusern, da passiert sowieso nichts. Was schon mal passiert, dass Bäume in Abwasserleitungen einwachsen? In Abwasserleitungen deswegen. Viele Leute denken, die suchen da Wasser, nein, die suchen da Luft, weil wir häufig eben im städtischen Bereich, Gartenbereich, verdichtete Böden haben. Und in verdichteten Böden kommt kaum Sauerstoff rein. Das kennt ihr vom Maschineneinsatz im Wald, von diesen Themen. Das ist ja der große Nachteil von Maschineneinsätzen im Wald, dass sie die Sauerstoffversorgung der ganzen Bäume gefährden, weil sie halt den Boden plattfahren, damit das Porenvolumen, Luftkanäle, alles in sich zusammenfällt und die Wurzeln ersticken. Und im Gartenbereich, da ist halt in aller Regel mal immer mal irgendwas, eine Raupe drüber gefahren, ein Bagger. Also irgendwann ist das Haus ja gebaut worden, der Garten gestaltet. Und in diesen verdichteten Böden können Bäume halt nicht so sehr tief einwurzeln. Ne? Das ist dann halt auch ungünstig. Aber gut, also wir waren beim Abstand. Das kann auch näher sein. Ich kenne viele, viele alte Häuser, wo da steht der Baum vielleicht 1/2 Meter weg. Ne? Das kann auch gut gehen, aber das muss nicht gut gehen. Ne? Das ist halt der Punkt. Ist immer eine persönliche Risikoabschätzung. Deswegen würde ich immer mal Baumsachverständige drüber schauen lassen, die beurteilen können, wie ist die Standsicherheit. Ne? Das geht ja nicht nur um Versicherungsschäden, sondern auch um Schäden am Haus generell, also um den Ärger oder sogar um Gesundheitsschäden, die ihr beurteilen sollen. Ist das Ding standsicher oder nicht? Ich persönlich würde nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern eben auch aus sturmtechnischen Gründen von Nadelbäumen so nah am Haus grundsätzlich abraten. Also da würde ich einfach schlecht schlafen. Also wir haben das bei uns hier gehabt. Wir haben ja viele alte Nadelbäume. Und mein Vorgänger hier als Förster, der hat eine Weihnachtsbaumkultur gehabt im Garten. Dem war Geld anscheinend wichtiger als Schönheit sozusagen. Hat hier überall Weihnachtsbäume pflanzen lassen, verkauft, mit Ballen und so weiter. Und ein paar sind halt übrig geblieben, die keiner wollte. Die sind groß geworden und die standen mir zu nah am Haus. Also ich gucke mal gerade, wir haben hier noch so einen alten Stumpf, 6 Meter am Haus dran. Also nicht viel näher dran als die Birke, aber in Hauptwindrichtung. Also wenn hier ein Sturm kommt, das ist fast immer ein Südweststurm. Bei euch übrigens auch. Also die ganz harten Stürme sind allermeistens Südweststürme. Es kann auch mal von Nordost kommen, klar, kann alles. Aber die Hauptwindrichtung bei uns ist immer eine Tiefdrucklage. Es kommt im Winter warme Luft rein, die kommt logischerweise aus dem Süden. Und es ist in der Regel West, Südwest oder Südwest. Also ganz genau kann man es natürlich nicht sagen. Aber so ganz grob hauen die hier rein bei uns. Und haben wir auch schon ein paar Mal gehabt, dass hier im Garten ein Baum umgefallen ist. Und es war wirklich immer diese grobe Richtung. Und deswegen nehme ich Bäume, die gefährdet sind und die dem Haus vorgelagert sind in dieser Windrichtung, die nehme ich raus. Und das haben wir auch gemacht. Also steht hier noch so eine Hängebirke. Gut, die ist nicht größer als bis zum ersten Stock. Und die Nadelbäume, hier steht zum Beispiel eine Lärche und eine Kiefer, eben auch beide schon so um. Die Lärche ist vielleicht ein bisschen jünger. 130 oder so und die Kiefer 200, die stehen so ja, im Westen und wenn die fallen würden, dann würden vielleicht die Kronenzweige gegen die Wand knallen, aber nicht mehr der Stamm, ne, also vom Haus. Also da, auf sowas gucke ich zum Beispiel, damit ich bei Sturm einfach ruhiger schlafe. Und man sieht das übrigens in Städten, dass es vielen anderen Leuten auch so geht. Die haben in den 70er Jahren, vielleicht auch noch 80er Jahre, Weihnachtsbäume mit Ballen gekauft. Haben den ihren Garten gepflanzt, ne, weil man will den ja nicht wegwerfen. Das ist ja der Sinn der Geschichte mit dem Ballen. Und dann werden die Dinger größer und größer und größer. Diese Blaufichten, ne, sieht man immer noch in vielen Vorgärten. Und dann wachsen sie übers Haus und sind dann doch zu nah dran. Und das Wurzelsystem ist beschädigt. Und es sind ja keine heimischen Bäume. Denen ist hier viel zu heiß. Und die schwächeln und. Und dann kriegen die Leute Angst. Und ich kann nur sagen, zu Recht. Das wäre was anderes als bei einer Eiche, ne? Eine Eiche, die hier ganz anders wurzelt, selbst wenn sie gepflanzt worden ist, die hier in ihrem heimischen Klima ist und vor allem die im Winter keine Blätter hat. Also die dadurch, wenn es ein großer Baum ist, über 1000 Quadratmeter Angriffsfläche verliert. Und das 1000 Quadratmeter Segel bei Sturm, dass das irre Kräfte erzeugen kann, könnt ihr euch sicher gut vorstellen. Also da würde ich schon so ein bisschen drauf aufpassen. Immer sich vorstellen, wie sieht der Baum aus, wenn er mal groß ist. Und der ist mal groß. Also ich stehe jetzt hier gerade vor der Eiche. Dahinter ist ein alter Lärchenstumpf. Und eine Zeit lang, das machen wir mittlerweile nicht mehr, weil das ist jetzt soweit alles okay hier im Garten, haben wir mal geschaut, dass wenn wir heimische Laubbäume haben, daneben steht ein nicht heimischer Nadelbaum, dass wir den nicht heimischen Nadelbaum wegnehmen und so langsam den Garten wieder auf unser heimisches Ökosystem umstellen. Und ich sehe jetzt hier gerade diesen dicken alten Lärchenstumpf. Ja, Tobias und ich haben den mal abgesägt, diese Lärche. Haben übrigens nebenbei aus dem Stamm, zum Teil ist es Totholz geworden, zum Teil umgeformtes Totholz, nämlich Blumenkübel haben wir daraus gemacht. Das sind immer noch im Garten. Und dann ist diese Eiche hier, die daneben stand, die war, ich würde mal sagen, 5 cm dick und 2 Meter hoch. Das ist jetzt her, ich will nichts Verkehrtes sagen, wie lange ist denn das her? Ich würde mal sagen, 12 Jahre, maximal 15. Diese Eiche ist jetzt hoch, ja, so ungefähr 13, 14, 15 Meter, ist dick. Jetzt muss ich mal gerade gucken, habe hier gerade nichts zu messen dabei, aber ich mache es mal über die Finger, da kann man es grob sagen. Ja, so 30 Zentimeter dick in Brusthöhe, schon ein richtiger, richtiger schöner Baum. Und die ist ja weit entfernt davon ausgewachsen zu sein. Die kann ohne Probleme mindestens doppelt so hoch werden und dick, ja, 1-2 Meter, da gibt es ja praktisch nach oben keine Grenze oder kaum eine. Das kann man sich alles gar nicht vorstellen. Und das passiert, in dem Fall sieht man es eben sehr schön, noch zu Lebzeiten. Da kann man nicht sagen, ja, das können die künftigen Generationen mal schauen. Das geht dann doch schneller, als man denkt. Also auch da immer schauen, diese Bäume werden groß, diese Bäume werden relativ schnell groß, wenn es ihnen gut geht, wenn ihr die ordentlich gepflanzt habt und ordentlich gewässert, um diese Hirnamputation in der Baumschule mal so ein bisschen auszugleichen. Wenn die dann irgendwann mal richtig Fuß gefasst haben und keinen Drehwurm haben, wie unser Walnussbaum, dann wachsen die irgendwann dann doch ziemlich zügig, ne? Und ich muss es zugeben, bekenne mich schuldig, euer Ehren, ich bin jedes Mal selber erstaunt und habe auch schon den Fehler gemacht, dass ich Bäume zu dicht pflanze. Und ich denke, da kommen wir immer 5 Meter Abstand. Das ist ja riesig, ne? Wenn man frisch Bäume pflanzt. Ja, und 10 Jahre später hängen die ineinander, diese Bäume, und man denkt, Mensch, hätte ich sie mal besser doppelt so weit auseinander gepflanzt. Ne? Also die werden ja alle groß und dieses Vorstellungsvermögen hat man häufig nicht. Selbst als Fachmann nicht, wie ihr gesehen habt. Gut, daneben ist es immer eine gute Idee, Bäume zu pflanzen. Warum? Nicht nur wegen der Tiere. Also ihr habt viel mehr Vogelbeobachtung in so einem Garten. Ne? Und je mehr heimische Bäume, desto mehr Vogelbeobachtung, weil diese Vögel eben einfach mehr Nahrung finden. Das ist das eine. Und das zweite ist, euer Garten wird kühler. Pro Baum, also nicht pro Baum, aber ein einzelner Baum schafft tatsächlich, wenn er ausgewachsen ist, 1 bis 6 Grad zusätzlich zum Schatten. Stimmt, da gibt es noch einen letzten Punkt, bevor wir für heute schließen. Wenn ihr Bäume zu nah ans Haus pflanzt, dann kann die Hauswand veralgen. Und zwar deswegen, weil ein Baum ja schwitzt, ne? Und genauso wie eure Klamotten beim Schwitzen feucht werden, so wird, wenn der Baum schwitzt, also Wasserdampf ausdünstet, macht er, um sich zu kühlen, dann kann die Hauswand beschlagen. Und da wachsen dann sehr schön Algen. Achtet mal drauf, wenn ihr durch eine Stadt geht und da steht ein Baum sehr nah am Haus, dann ist es häufig die Wand veralgt. Ja, so ist so ein grün-grauer Belag dann da drauf, weil die Algen natürlich diese Feuchtigkeit ganz klasse finden. Also das ist quasi Baumschweiß, der diese Algen wachsen lässt. Und das zweite ist ein schöner Nebeneffekt, dass unter Bäumen, das funktioniert recht gut, wenn man ein Auto unter Bäumen im Winter parkt, funktioniert natürlich bei Nadelbäumen ein bisschen besser als bei Laubbäumen im Winter, dann frieren die Autoscheiben nicht so schnell zu, ne? weil die Luft unter den Bäumen einfach ein bisschen wärmer bleibt. Also im Winter wird es nicht ganz so kalt in so einem Garten und im Sommer nicht ganz so heiß. Also es ist sehr, sehr ausgleichend und sehr, sehr angenehm. Das Fazit der heutigen Podcast-Folge: Pflanzen im Wald und noch Geld dazu mit in den Wald bringen, bitte nicht. Pflanzen im Garten, wenn man nicht die Geduld hat, das aus Samen wachsen zu lassen, so wie ich auch, bin auch nicht mehr der Geduldigste. Pflanzen im Garten gerne. Gerne heimische Bäume, gerne Bäume mit Doppelfreude, nämlich Baum plus Früchte. Und wenn ihr nicht so sehr an Früchten interessiert seid, dann gerne heimische Arten. Dann habt ihr die Freude zum Beispiel bei der Vogelbeobachtung. Ich wünsche euch also ganz, ganz viel Freude beim Bäumepflanzen an der richtigen Stelle und freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und ihr könnt übrigens gerne bei Spotify und Apple Kommentare da lassen. Da freue ich mich immer riesig, wenn die Folgen kommentiert werden. Lese ich auch alle. Und ansonsten, ich überlege gerade, in der übernächsten Folge, da sind wir wieder dran mit der Beantwortung eurer Fragen. Also, für heute alles Gute und bis bald. Tschüss!
Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.